finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Diesmal habe ich wieder einen neuen Gast dabei und da freue ich mich ganz besonders drauf. Aber warum? Weil wir Kollegen sind. Hallo Christian Krug. Er hat mich auch einen neuen Podcast ins Leben gerufen und darüber sprechen wir heute, was der Antrieb ist. Dann aber auch so ein bisschen zu schauen, wo ist er thematisch unterwegs. Also bevor ich hier lange rede, wir steigen einfach ein. Willkommen Christian.
Hallo Sven, ja. Vielen Dank für die Einladung, hat mich tatsächlich sehr gefreut, gleich mal bei deinem Podcast, den ich ja auch höre, Gast sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Was ich natürlich spannend finde, dass du jetzt auch einen Podcast ins Leben gerufen hast, aber auch einen Data-Podcast. Und weil wir das ja genau vor einem Jahr auch gemacht haben und wir ja Ideen dahinter hatten, würde mich natürlich interessieren, warum machst du das? Was ist die Intention dahinter? Vielleicht, aber bevor du damit startest, einfach kannst du dich mal selber ein bisschen vorstellen, damit die Hörer einfach wissen, wer bist du, was machst du auch beruflich? Und ich sehe ja schon, also wir haben jetzt gerade eine Videoübertragung, bist ein Star Wars Fan, das ist schon die Gemeinsamkeit, die wir auch haben. Und da können wir vielleicht auch so ein bisschen ins Persönliche abdriften.
Sehr gerne. Also ich hab ja gelernt, wir haben noch ein anderes gemeinsames Hobby namens Mountainbiken.
Ja, das stimmt. Das kommt leider mir zu kurz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Vorletztes Jahr war super, letztes Jahr war mäßig und dieses Jahr muss jetzt wieder an vorletztes anknüpfen beim Mountainbiken. Aber ja, kurz zu mir. Mein Name ist Christian Krug. Von der Ausbildung her ganz klassisch in der BI als Biologe gestartet, ja. Also Bio studiert und dann, wie es so oft ist, ein Quereinstieg in die IT- und Data-Welt als Berater. Und ja, hab da ja 8 Jahre lang BI und Analytics-Lösungen hauptsächlich auf dem SAP-Stack bei Kundinnen und Kunden implementiert und bin jetzt als sogenannter Customer Advisor tätig. Das heißt, ich bin jetzt eher in so eine Architektur-Vorprojekt-Scoping-Rolle. Manche nennen so eine Rolle auch Evangelist oder Champion, also wirklich Leute für das Thema Daten und Datennutzung zu begeistern. Das ist so meine berufliche Rolle. Man merkt schon, es schlägt ein bisschen tiefer, weil ich den Podcast auch ins Leben gerufen habe. Nehme ich den Ball gleich auf. Warum habe ich den Podcast gemacht? Ich habe es auch einmal schon in meiner Vorstellung irgendwann mal gesagt, es gibt viele Data-Podcasts. Es werden immer mehr. Es gibt auch viele gute. Und jeder hat so seinen eigenen Fokus und was mir wichtig ist, da vielleicht auch der Hintergrund als Quereinsteiger, ich will einfach noch mehr Leute auf dieses Thema Data begeistern, ein bisschen ja nicht so technisch tiefen Einstieg geben, sondern halt auch mal Buzzwords auflösen, weil ich finde, sich hinter Buzzwords zu verstecken, ist immer leicht, man muss die auch mal auflösen und kann den Leuten dann so ein bisschen die Angst davor nehmen, wenn da riesige Buzzwords stehen, haben viele so Angst, boah, was ist das, bin ich jetzt der Einzige im Raum, der da nicht mitreden kann? Und das möchte ich einfach auflösen, dass also Leute, die mit Daten arbeiten im Business, leichter einen Zugang kriegen. Oder auch privat, weil wir arbeiten so viel mit Daten.
Das ist irre. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja auch unser ähnlicher Antrieb. Es ist ja wirklich schwierig, dieses Thema greifbar zu machen. Also man ist ja schon lange dabei und man ist in diesem Sprachgebrauch auch drin. Und manchmal ist es auch so, dass die andere Partei einen nicht versteht und wie du es auch sagst, dass das da gar nicht großartig nachgefragt wird und da verliert man gegebenenfalls auch den Gegenüber und deswegen finde ich das auch noch wichtig und ich habe ja auch in deine Folgen schon reingehört, was ihr ja genauso oder was du ja auch probierst, ist ja wirklich das greifbar zu machen mit Beispielen und das ist es, glaube ich, nochmal, wie wichtig das ist, dass eigentlich jedes Unternehmen sich mit diesen Komponenten auseinandersetzt. Es ist aber auch eine komplexe Welt, also ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich komme ja auch so ein bisschen aus der SAP-Welt, bin so der Generalist, habe Architekturen aufgebaut, Modellierung, aber auch die Fachlichkeit und Technik dabei, aber wenn ich mir das heute anschaue, wie viele Software-Systeme da am Markt gibt, also wie soll ein Entscheider, also ein mittelständisches Unternehmen, ein Geschäftsführer entscheiden, wie mache ich jetzt eine Datenstrategie? Also ich finde schon, man wird da sehr überfordert, oder wie ist da dein Eindruck?
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Das ist super viel gerade auch los am Markt. Also es gibt viele große, kleine Anbieter und ja, es ist so ein ja, Data und Analytics und Produkte so entstanden, da den Durchblick zu kriegen, bin ich bei dir. Ist echt schwierig. Und ja, aber ich sage mal, man muss sich halt auch einfach mal langsam nähern. Und das ist, ja, das Bild ist auch schon ein bisschen ausgelutscht, aber so der Mount Everest, ne? Du musst einfach mal, du hast den Gipfel vor Augen, aber du kannst halt nicht mit dem Flugzeug hoch und da mit dem Fallschirm abspringen, sondern du musst halt loslaufen. Du musst irgendwann anfangen und dich dem Thema nähern. Und wenn du das erste Basiscamp unten siehst, das ist gar nicht so weit weg. Ja, das ist machbar und du musst einfach diese gesamte Daten-Journey, die du vor dir hast, in handliche Etappen einteilen. Das ist so... Ja, mein Eindruck gerade.
Nee, da hast du vollkommen recht, ne? Also wenn man, glaube ich, also wir denken auch in diesen Anwendungsfällen, sogenannte Use Cases, weil man über diesen Weg halt diese schnellen Erfolge auch hinbekommt. Also wenn man natürlich erstmal, wie man es früher auch gemacht hat, also ich komme halt aus dem Bankenversicherungsumfeld, diese Projekte liefen halt sehr, sehr lang und die sind auch anstrengend, weil die Erfolge nicht sofort da sind. Das dauert ja auch alles, bis sowas aufgebaut ist. Aber wenn man jetzt wirklich hingeht und schaut, was gibt es denn für einen Engpass? Was möchte man denn verbessern? Also ich sage ja auch immer, Digitalisierung ist ja auch ein Bereich, wie ich manuelle Prozesse abschaffe. So, wie kann ich automatisieren? Ja. Und dafür brauche ich halt immer Daten. Dieser Kontext muss ja einfach mit berücksichtigt werden.
Ja, diese großen Langläuferprojekte und sowas, wie du es beschreibst, dieses klassische, ich nenne es mal diesen Wasserfall, ich mache jetzt erstmal so 600 Seiten Strategiepapier und Projektplan und alles und stell dann irgendwann fest, es ist entweder ein Papiertiger, der nie, ja, ein zahnloser Papiertiger, der nie Biss kriegt, oder bis ich umgesetzt habe, haben sich die Anforderungen verändert und man hat ein Projekt, man hat echt richtig viel Geld in ein Projekt versenkt, was dann nichts bringt. Das hat natürlich diese Daten- und IT-Projekte auch ein bisschen in, ja, sagen wir mal, Verruf bei manchen Entscheiderinnen und Entscheidern gebracht. Ich finde aber, gerade mit den neuen Tools kann man auch agiler arbeiten. Man muss es auch. Also man muss schneller arbeiten, diese Use Cases schnell einen Mehrwert schaffen. Und da finde ich aber, so mein Eindruck, so die letzten Jahre hat sich da in diesen Tools so viel getan, dass man es auch schaffen kann, das schneller zu machen. Also, dass du wirklich einzelne Use Cases und dann sind die mal, ich kenne es wieder so ein Brückenschlag ins Labor. Für einen bestimmten Versuch gab es zwei Methoden, die richtig gute, saubere, langwierige und es gab eine Quick and Dirty. Und mit dieser Quick and Dirty hattest du halt, ja, so dieses klassische Pareto-Prinzip 80-20, deine Sample war ein bisschen schmutzig, aber für manche Anwendungen hat es getan. Und das kannst du, so in meiner Erfahrung, was ich jetzt die letzten Jahre gesehen habe, wirklich auch mit diesen BI-Tools schnell machen. Ein Use Case, und der ist nicht super schön. Der hat auch nicht alle Funktionalitäten, aber er bringt mal das Business weiter. Und dann skalieren.
Genau, also das ist wirklich eine gute Idee. Gefahr, die ich da nur sehe, wenn die IT oder das BI-Team nicht hinterherkommt, dann fängt der Fachbereich natürlich an und baut weiter. Und wird irgendwann mal einen Stand erreichen, den ich mal Schatten-IT nenne. Und dann ist es halt schwierig. Ne? Also man muss sehr, sehr schnell diese ersten Anwendungsfälle so, also finde ich, überführen. Also es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Ja. Ne? Aber das ist wirklich eine gute Ausgangslage, dass man wirklich mit diesen BI-Werkzeugen, Power BI, wie sie alle heißen, auf der Basis es mal aufsetzt. Weil dann kann man auf der Basis auch diskutieren. Was habe ich da drin? Was brauche ich denn? Was sind Informationen? Wo entsteht auch einfach viel Logik? Wo müssen wir einfach manuellen Aufwand betreiben? Und wenn man natürlich mit so einer Vorlage mit den IT-Kollegen sprechen kann, hilft das definitiv als Ausgangsbasis.
Ja, absolut. Und also gerade bei Power BI, da hat man technisch noch ein paar schöne Kniffe. Was ich halt da mitgeben möchte, ist, es darf nicht der Fachbereich alleine in diesem BI-Tool basteln. Und es darf nicht die IT alleine in diesem BI-Tool basteln und das dem Fachbereich rüberwerfen. Das wird nicht funktionieren. Das wird für keine der Seiten nach meiner Erfahrung eine gute Lösung bringen. Das ist ein Projekt, das muss man wirklich zusammen machen. Da kommt dieses klassische Teamwork. Und ja, das erfordert Mut, da mal seine Wissenssilos aufzulösen und den anderen mal Einblick zu geben in seine Arbeit, weil dann schafft man diese Kopfmonopole ab. Und ja, natürlich, in dieser klassischen Konzerndenke ist es oft so, ich habe so ein Wissensmonopol, da sitze ich drauf und das sichert mir meinen Job, aber da müssen wir einfach wegkommen. Diese Angst müssen wir loslassen und wenn man dann zusammen so einen ersten Use Case hat, verstehen beide Seiten sich danach besser. Also die IT versteht, was das Business wirklich braucht. Und das Business versteht dann vielleicht auch, warum manche Sachen länger dauern. Also die haben dann ein gewisses Verständnis dafür, wenn sie selber mal so mitgehen und sagen, okay, diese Logik, ach, ich habe immer gedacht, das macht ihr in 3 Zeilen Code, und dann stellst du fest, nee, da ist halt ein bisschen mehr Modellierungsarbeit dahinter, oder die Stammdaten sind einfach ziemliche Grütze, die muss ich erst aufbereiten. Und da wird ein gemeinsames Verständnis geschaffen durch diese kleinen, schnellen Projekte.
Ja, und dann, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil ich habe es halt selber auch erlebt, dann kam die Anforderung rein für die IT, die sind dann erstmal mehrere Monate verschwunden. Der Fachbereich hat sich schon gewundert, wo sind die? Stecken die im Keller? Aber die haben ja trotzdem ihre Arbeit gemacht, aber ein bisschen am Thema vorbei, weil in der Zeit dreht sich halt auch viel weiter. Und dann kommen die halt wieder mit den Ergebnissen, und das kann der Fachbereich manchmal nicht beurteilen. Also man sieht ja, welche Tools momentan am Markt sind, man kann sehr, sehr viel machen, aber es müssen ja Prozesse eingehalten werden. Es müssen Standards eingeführt werden. Und das muss die IT einfach sicherstellen. Und da fehlt manchmal auf beiden Seiten das Verständnis. Und das ist ja auch, sorgt ja auch dafür, dass solche Konflikte dann auch entstehen. Und dann ist es tatsächlich wirklich mit diesen Anwendungsfällen zu starten, wo man beide Parteien an einem Tisch holt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Kommunikation ist das A und O. Und wirklich auch mal sich zu öffnen und vielleicht von seinem hohen Ross mal runterzugehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel und nicht dieses Silo-Denken, ob im IT oder Fachbereich. Man erlebt ja auch immer mehr, dass auch Controller sich in die Technik einarbeiten. Also die fangen dann an und fangen Datenbank abfragen. Also die fischen dann in dem IT-Bereich, und das sorgt natürlich auf der anderen Seite dazu, auch wieder zu Konflikten. Also es ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, das so zu machen. Aber du brauchst halt oben einen Stakeholder, der das Ganze auch treibt, der sagt, hey, wir führen oben eine Datenkultur ein, dieses Neudeutsch Data Mindset, wir leben das Ganze auch. Und dann kriegst du das, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Oder wie siehst du das?
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Also einen Stakeholder zu haben, der das treibt, ist essentiell. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, der darf nicht sagen, macht ihr mal Data-Driven, werdet ihr mal Data-Driven. Das ist so, oft sagt man, gibt ja auch genug Memes dazu, die sagen ja, wer will Veränderungen, dann gehen alle Hände hoch. Wer will die Veränderung treiben, dann sind es weniger. Und wer will sich verändern, das ist dann keiner mehr. Und das ist das, was ich jetzt auch gelernt habe. Wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir bei uns anfangen. Und auch der Stakeholder kann nicht sagen, hey, ihr da unten, in Anführungszeichen, da unten, werdet mal jetzt mal data-driven, jetzt macht mal hier datengetriebene Entscheidungen. Sondern muss er wirklich sagen, nee, das fängt bei mir im Vorstand beispielsweise an, dass wir im Vorstand, und damit meine ich auch mich, jetzt nicht mehr, um in so ein klassisches Rollenbild zu gehen, älterer männlicher Vorstand, hat dann seine Sekretärin, die ihm die Daten aufbereitet. Und das darf nicht mehr sein, sondern dann müssen die Vorstände selber auch mit Daten arbeiten. Dann muss man an dem beispielsweise Dashboard darüber diskutieren und selber dann vielleicht mal reinklicken und sagen, okay, wir haben hier in der Region, keine Ahnung, eine Abweichung, die wir nicht erwartet haben. Jetzt gucken wir mal, wo kommt das her? Also der Wandel muss da von oben oder vom Kopf her getrieben werden. Also wirklich von den Stakeholdern, die es dann entscheiden, die dann auch letztendlich das Budget freigeben für diese Projekte.
Definitiv, aber ich denke, oder das, was wir so ein bisschen mitbekommen, die etwas jüngere Generation, die jetzt in diese Führungsrollen rein, die wissen das. Also die wissen genau, dass sie in diesen Bereich rein müssen. Bei den etwas älteren Semestern, die kennen es halt auch nicht anders. Ne? Also die muss man natürlich so langsam auch überzeugen. Und das dafür, muss man sagen, sind ja auch unsere Podcast-Themen auch da. Und dafür hat man auch die Möglichkeit, mal ganz explizit in bestimmte Folgen auch einfach reinzuschauen und reinzuhören, besser gesagt. Und das soll ja auch einfach helfen, diese Transparenz auch zu machen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, zurück zu deinem Podcast. Also wir müssen nochmal den Namen nennen, weil den haben wir noch gar nicht genannt.
Heißt Unfuck Your Data. Also ich weiß, der Name ist natürlich eckt wahrscheinlich an. Hoffe ich auch, dass er aneckt.
Ich glaube, das hast du bewusst gemacht.
Ja. Und soll ja auch. Und auch gut. Ich habe auch mit einem unterhalten, der meinte, ja, ehrlicherweise sind seine ganzen Daten in so einem Fucked-Up-Data-Lake. Wo ich gesagt habe, ja, okay, genau deswegen heißt mein Podcast auch so. Weil wir ganz oft, und das finde ich auch bei euch sehr cool mit dem Einspieler vom Datenchaos zum Datenschatz. Es ist halt wirklich dieses Chaos, was halt so entstanden ist über die Zeit, was man einfach jetzt mal ausmisten muss. Also wie im Zimmer, einfach mal aufräumen Ja, wer Kinder hat, kennt's. Wenn so ein Kind in dem Zimmer gespielt hat, sieht's ja etwas wüst aus und dann muss man wieder ein bisschen Ordnung
haben. Abend, wenn wir bei uns in die Zimmer reingucken, erkenne ich das wieder. Und dann tritt man mal wieder barfuß auf irgendwelche Legosteine. Das macht natürlich besonders Spaß. Aber genau, das ist das Thema. Ne? Und aber was ist dein konkreter Plan jetzt? Also ich habe ja gesehen, du hast Interviewgäste. Bleibt das dabei? Ist das so das Format oder möchtest du auch was Eigenes? Also eigene Themen selber bearbeiten? Was hast du dir da vorgestellt?
Also ich werde es tatsächlich ich will das mit Interviewgästen machen, ganz bewusst. Einfach weil ich sage, ich bin ähnlich wie du, da sind wir uns ähnlich, ich bin Generalist. Gibt ein paar Themen, da bin ich tiefer drin und viele Themen, die kenne ich nur oberflächlich. Und da hole ich mir halt Gäste, die einfach dann mehr dazu sagen können. Also jetzt zum Beispiel ein Gast von mir, der ist so ein IBCS-Fan. Also wie sagt er selber, kein Hardliner, aber ein Fan. Und der kennt das Thema viel besser als ich. Also jetzt diesen Visualisierungsstandard kenne ich schon auch, aber der ist halt dann so richtig in der Tiefe drin. Und dann gemeinsam gehen wir es halt an mit meiner, sag ich mal, oberflächlicheren Sicht. Einfach ihn dann mal dazu zu bringen, erklären, warum machst du das? Warum ist das cool? Und jetzt hör mal auf mit Buzzwords, sondern komm mal mit, was bedeutet das? Was bringt's mir? Wie gehe ich ran? Deswegen möchte ich da eben interviewe ich da spannende Gäste oder Leute, die ich spannend finde, in der Hoffnung, dass andere sie auch spannend finden. Das ist so das Format.
Klappt das gut? Also sind die, wenn du auf die Leute zugehst, sind die offen für das oder musst du Überzeugungsarbeit leisten?
Ich überzeuge niemanden. So, das ist mal meine erste Maßgabe. Ich möchte niemanden überzeugen. Aber ich finde, und das hat mich echt erstaunt und auch sehr gefreut, du findest sehr schnell sehr viele Leute, die auch echt Lust drauf haben, das zu machen. Und wo ich jetzt noch ein bisschen hin will, und auch in den nächsten Episoden kommt das, dann mal diese IT- und Data-Bubble zu verlassen. Ich rede zum Beispiel mit jemandem, der komplett im Sales ist. Also einfach mal wirklich mit der Fachseite sprechen, was ist denn eigentlich seine Anforderungen an die IT oder wo kann er mit Daten selber seine Entscheidungen besser machen. Genau, also wirklich mal ganz bewusst raus aus dieser Data-Bubble, sondern das, was ich predige, auch selber machen, mit den Fachanwenderinnen und Anwendern reden.
Und das ist so das, wo meine Reise. Was ja, glaube ich, auch mal interessant wäre. Also kann ich bestätigen, also wenn wir, also klar, gibt es mal den einen oder anderen, der reagiert da nicht drauf, aber in der Regel ist das wirklich so, dass das eine ganz tolle Kombination ist. Also wir haben ja auch einige Interviewgäste schon drin gehabt und das macht wirklich auch Spaß und da nochmal die Sichten mitzukriegen. Also ich selber kann dadurch, ich sag immer, über den Tellerrand einfach schauen und nehme da auch wirklich Impulse mit. Aber was ich auch dann spannend finde, wenn du das so machst mit den Endanwendern, Konsumenten, also Fachbereichen, was natürlich dann auch mal interessant wäre, BI und Fachbereich mal in so einem und du moderierst das Ganze, mal gucken, was, also das könnte ich mir auch bei uns nochmal vorstellen, ob das nicht nochmal eine interessante Kombi wird.
Je nachdem, wer drin sitzt, musst du es dann ab 18 freigeben. Ne? keine Clean Language mehr.
Ja. Also, wir haben ja auch ein Netzwerk, das wäre schon spannend. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Aber das macht es ja auch wirklich aus, diese Transformation auch hinzubekommen. Bei diesem, ja, also wir stecken ja in dem Thema Datenintegration, denn das ist halt nicht so sexy wie KI und Co. und schöne Dashboards, sondern wir müssen ja, wie du sagst, ja erstmal das Zimmer aufräumen und das macht halt niemand gerne.
Ja, aber das ist ja, sag mal, das ist wie die Hausaufgaben in der Schule oder du hast den Christoph ja auch mal interviewt, habe ich neulich eure Episode gehört. Mit dem habe ich über diese Daten, ich nenne sie mal Fußarbeit, wie beim Kampfsport Fußarbeit machen. Das ist schmutzig, das macht keinen Spaß. Oder er hatte das schöne Beispiel von Karate Kid, Wax on, Wax off, ne? Also auftragen, polieren. Ja, ja. Das ist einfach üben. Es macht keinen Spaß, aber die Belohnung kommt halt hinterher. Also wenn du diese Datenintegration sauber hast, dann kannst du danach einfach die coolen Sachen machen. Eine KI ist auch immer nur so gut wie die Daten und Modelle, auf denen sie trainiert wurde. Da gilt dieses Garbage in, Garbage out halt noch viel mehr. Also wenn du eine KI mit schlechten Daten fütterst, dann wird die auch schlechte Entscheidungen treffen oder dir schlechte Entscheidungen vorschlagen. Und ja, natürlich ist das der unsexy Teil. Da fliegen keine coolen Charts raus und fancy Grafiken oder irgendwas blinkt und antwortet. Aber Das ist einfach notwendig, das zu machen. Das ist die Hausaufgabe.
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Nee, und das ist, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, aus diesem Bubble oder Sprachgebrauch einfach rauszukommen und dann wirklich auch den Entscheidern mitzugeben, was haben sie denn letztendlich davon? Weil zum einen wird es die Zukunftssicherheit einfach sein und der Wettbewerbsvorteil. Und wenn Unternehmen das nicht machen, dann werden sie Nachteile einfach erleiden. Aber es ist auch unsere Aufgabe und deswegen machen wir den Podcast, und so habe ich dich ja auch verstanden, dass wir das Ganze auch versuchen, einfach zu erklären. Also gelingt uns auch nicht immer, muss ich dazu sagen, weil wir, also die 15 Jahre schüttelt man auch nicht so weiter ab, aber wir versuchen unser Bestes. Aber und das bringt es ja, wenn du andere mit reinnimmst in die Gespräche mit diesen Beispielen, dass dann einfach, okay, in der Branche funktioniert das so und so und wie kann ich das auf meine Branche vielleicht übertragen. Dafür ist das ja auch gedacht, ne, dass man so Impulse nochmal gibt und zu überlegen, wie kriege ich das ins eigene Haus dann auch übersetzt.
Ja, genau. Also ich gehe mittlerweile sogar ein Stück weiter. Also Daten sind, glaube ich, kein Wettbewerbsvorteil mehr. Ich glaube, wir kommen an den Punkt, wo es einfach notwendig wird. Also wo es ein so massiver Nachteil wird, wenn du Daten nicht nutzt, dass du so viele Ressourcen verbrennst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass du einen riesen Nachteil hast. Also meine ehrliche Überzeugung, die Zeit, wo du data-driven als Wettbewerbsvorteil bezeichnest, sind vorbei. Du musst jetzt, es ist schon fast Late-Follower, was du da bist. Ja. Das ist einfach so essentiell.
Genau, das ist, glaube ich, jetzt eine gute Überleitung, weil du bist in dem Thema Nachhaltigkeit, ESG drin.
Ja.
da können wir ja mal ein bisschen, weil das zeigt ja wirklich, wie notwendig das ist. Und ich glaube, viele haben das nicht auf dem Schirm, was da auf die zurollt. Also ich leite mal kurz ein, weil wir haben einen Grund, wo wir jetzt erfolgreich das Energiemanagement eingeführt haben. Und einer der Hauptgründe war natürlich, also klar, Energiepotenziale zu entdecken, haben wir auch wirklich sehr, sehr gut jetzt dargestellt. Aber ein Bestandteil war auch zukünftig, die Daten bereitzustellen für die Unternehmen, also im Automotive-Bereich, du bist Zulieferer. Also wirklich Bestandsschutz, aber auch Neukundenakquise. Weil wenn du diese Daten nicht lieferst im Nachhaltigkeitsbereich, dann fällst du halt auch raus. Also vielleicht können wir auf der Basis mal auch ein bisschen diskutieren und dann auch mal mitgeben, dass halt nicht nur diese klassischen kaufmännischen Daten eine große Rolle spielen, um halt seine Geschäftsprozesse transparent zu machen, sondern dass jetzt auch wirklich Nachhaltigkeitsinformationen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Gerne. Also ja, Finanzdaten und Finanzcontrolling-Abteilungen sind die eigentlich in der Datennutzung meistens am weitesten sind, weil man einfach sich jetzt über die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, daran gewöhnt hat, dass man einfach als Unternehmen von relevanter Größe so einen Unternehmensbericht abgibt. Ja. Das Finanzamt will so eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung sehen, ansonsten kriege ich richtig Ärger. Und da haben die Leute sich dran gewöhnt und haben sich dann auch gesagt, okay, da ziehe ich aber auch für mich einen Nutzen draus, wenn ich das berichte. Also ich sehe, werde ich jedes Jahr besser, werde ich schlechter. Und so das ESG-Reporting, für die es noch nicht kennen, ist Environmental, Social und Governance-Themen. Das ist der sogenannte Nachhaltigkeitsbericht. Der wird je nach Unternehmensgröße in den nächsten Jahren in der EU verpflichtend. Das ist mal das eine. Und der unterliegt, und da weise ich manchmal gerne darauf hin, ohne Angst machen zu wollen, dieses Ding unterliegt dem Bilanzeid. Also der ist wie die Bilanz abzugeben. Und wenn du das nicht machst, dann geht's im schlimmsten Fall, oder wenn du den falsch abgibst, geht's im schlimmsten Fall für den Vorstand 3 Jahre in den Knast. So, das ist mal der Angstteil. Aber genau da drin liegt's ja auch zu sagen, ich muss diese Daten ohnehin abgeben. Und wenn irgendjemand in einer Welt, in der wir sagen, Daten sind das neue Gold, Daten sind das neue Öl, wenn jemand Daten von Informationen von mir will, dann erhofft er sich oder der Empfänger sich einen Mehrwert davon. Warum hebe ich den dann nicht für mich mit? Warum mache ich aus der Pflicht nicht eine Tugend?
Ja, oder Chance. Ich sehe das sogar als Chance, jetzt zu sagen, hey, nutzt das doch. Ja. Also wenn es jetzt verpflichtend wird, dann ist es doch genau richtig. Und zu schauen, vielleicht habe ich ja intern schon einige Sachen und daran aufbauen. Also wir sind ja stark in Kontakt mit dem Thomas Weikamp, der auch in der Kommission sitzt. Ich hatte euch ja schon vernetzt. Und die haben auch als das Papier kommt jetzt auch bald raus, als Empfehlung, nutzt halt ein bestehende BI-Systeme. Schafft jetzt nicht extra neu an, sondern versucht das, was ihr habt, zu erweitern. Klar, wenn die Plattform das nicht kann, dann muss man halt Alternativen vielleicht suchen. Aber das ist wirklich nochmal eine Chance für alle Unternehmen, dabei sich jetzt wirklich die Kinderzimmer aufzuräumen und die Daten zu ordnen und sich entsprechend zu positionieren. Ja,
du kannst dich jetzt im Moment, kannst du dich mit einem guten Nachhaltigkeitsbericht und guten Kennzahlen und einem proaktiven Rausgehen auch noch abheben von den anderen. Wie du sagst, es ist eine Riesenchance jetzt zu zeigen, hey, ich mache das schon jahrelang oder jahrzehntelang. Uns ist es wichtig, wir haben schon immer nachhaltig gearbeitet und ja, ich kann es hier belegen. Guck, hier ist der Bericht, hier sind die Zahlen dazu. Ich behaupte das nicht nur, ich belege es. Und das ist ja das Wichtige, was wir sagen, Daten unterstützen deine Aussage oder unterfüttern deine Aussagen mit echten Zahlen, Daten, Fakten und die sind nicht diskutierbar. Weil über Meinungen können wir, Sven, da können wir stundenlang diskutieren, welche Meinung wir haben. Man muss es belegen. Und das ESG-Reporting gibt dir da halt schon die Chance zu sagen, hey, ich habe einen guten Nachhaltigkeitsbericht, ich wirtschafte so, dass die Kinder meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch noch einen Job haben und dass die auch alle noch einen Planeten haben zum Draufleben und dabei verdienen wir auch noch Geld.
Ja, und das Schöne ist, also das Thema zum Fachkräftemangel, also vielleicht kriegt man da vielleicht den einen oder anderen Bewerber mehr, der sagt, hey, das Unternehmen ist grün, also kümmert sich wirklich drum und das ist jetzt nicht eine Werbekampagne auf der Webseite, sondern die tun wirklich was und es gibt da, also wir haben ja auch junge Leute hier bei uns im Team, die achten da schon drauf, das ist denen wirklich wichtig und das darf man nicht belächeln, sondern kann nachher wirklich auch da nochmal ein Vorteil auch nochmal sein. Auch aus Fremdkapitalsicht, also Zinsen steigen wieder, die Banken gucken da zukünftig auch drauf. Und wenn man solche Systeme nicht im Einsatz hat und nicht nachweisen kann, dass man, weil aus dem Energiemanagement wissen wir, dass die Daten müssen tatsächlich gespeichert sein und auswertbar sein, dann kann es gut sein, dass ich bei der Fremdkapitalbeschaffung einfach schlechtere Zinssätze bekomme. Also es spricht eigentlich nur, also es gibt nur Vorteile, das zu machen. Klar, wir haben Investitionskosten, aber wenn ich doch jetzt hingehe und die Daten erhebe und ich bin jetzt zum Beispiel erstmal in dem Bereich klassisch Grunddaten, also Energiegrunddaten, also wenn ich da so Einsparpotenziale schon hebe, habe ich doch schon eigentlich schon das Investment schon wieder raus, also und kann dann drauf aufsetzen. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, das amortisiert sich je nach Branche super schnell. Und das andere, was ich halt immer sage, das ist so, das, was mir im ESG-Reporting gibt, zwei Sachen, die mir so ein bisschen stören. Zum einen, dass alle sofort bei Grün und bei Energie sind. Es ist halt nämlich, wo ich sage, Leute, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Es ist mehr. Es ist super wichtig für Environment. Da spielt diese ganze Energie und Grün rein, aber wir haben auch noch Social und wir haben Governance. Ja, ich formuliere es jetzt bewusst ganz platt. Social halt wirklich so, dass ich sage, ja, ich schaffe einen Arbeitsplatz für alle Menschen. Also ich sage jetzt nicht, ich stelle nur Leute ein, die hier aus meiner Gegend kommen. Ich bringe nur Männer in Führungspositionen und Ähnliches. Und Governance halt auch, dass ich fair und fair arbeite und mich an die Regeln des guten Business halte und jetzt nicht mit irgendwelchen Koffern mit unnummerierten Scheinen hingehe und den Deal schließe. Das gehört halt einfach auch dazu. Und das ist so das eine, was ich beim ESG so ein bisschen, was mich gerade ein bisschen stört, wenn darüber gesprochen wird. Und das andere ist eine Kritik, die ich für ungerechtfertigt halte am ESG-Reporting, weil viele sagen, ja, das ist ja nur ein Berichten und da geht es gar nicht darum, dass die Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Ja, aber es wird sichtbar. Ja, es ist im ersten Moment nur eine Bestandsaufnahme, aber ich sehe dann wirklich und ich kann belegen, wer arbeitet wirklich nachhaltig. Und für viele Unternehmen ist das der Ansatzpunkt, sich mal mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil es gibt ja schon, vor 20 Jahren wurde es verabschiedet auf Freiwilligkeit, dass die Unternehmen nachhaltiger wirtschaften. Ich meine, wir sehen, wo es hinführt, wenn man Sachen freiwillig macht und nicht ein direkter Antrieb da ist, ein Incentive, dann wird es oft ja auf dem Altar des Profits geopfert. Aber dieses ESG-Reporting ist eben kann die Initialzündung sein, zu sagen, hey, wir wirtschaften jetzt wirklich nachhaltig in allen Aspekten.
Ja, wie gesagt, ich sehe das auch und wirklich als Chance. Wie ist denn dein Eindruck momentan am Markt? Beginnen eure Kunden in dem Bereich jetzt aktiv zu werden? Also klar, die Größeren müssen ja, aber wie ist so dein Eindruck? Oder ist das noch so, die Unsicherheit herrscht? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie ist da dein Eindruck?
Es ist komplett heterogen derzeit. Also gerade die ganz Großen, darf ich vielleicht ein Beispiel mal nennen. Die DHL ist da ja extrem aktiv. Ja, die haben ja so eine Carbon Accounting Abteilung schon vor über 10 Jahren gehabt. die ihren CO2-Fußabdruck messen. Es gibt auch große Unternehmen, die wirklich dran sind und die haben es verstanden. Es gibt auch kleine Unternehmen, die jahrzehntelang nachhaltig gearbeitet haben. Es gibt auch welche, die wachen jetzt gerade auf und sagen, okay, ich muss diesen Bericht abgeben, ich muss das irgendwie hinkriegen und stellen dann fest, dass das ja auf Excel funktioniert, das mal ein Jahr, diese Nachhaltigkeitszahlen in Excel zu sammeln und dann irgendwie zu berichten, das funktioniert ein Jahr, aber da stellen dann alle Beteiligten fest, dass man da keinen Bock drauf hat, das ein zweites Mal in Excel zu machen. Kommt man ganz schnell hin, wirklich. Und es gibt manche, die haben es einfach noch gar nicht auf dem Schirm, dass sie das trifft. Also da gibt es viele Unternehmen, die sagen, ja, das ist ja nur für große Unternehmen, das ist nur für Kapitalgesellschaften. Und dann kommen sie genau an den Punkt, den du vorhin gesagt hast. Jetzt bin ich Zulieferer von einem berichtspflichtigen Unternehmen und jetzt möchte so ein großer Automobilhersteller von mir als Kleinteilzulieferer auf einmal wissen, hey, dieses kleine Bauteil, was du aus Plastik da in dieses Auto machst, welchen CO2-Fußabdruck hat denn das? Ach ja, die Konkurrenz hat übrigens die Zahl geliefert. Muss ich jetzt beim anderen bestellen?
Genau, und dann ist der Druck da und dann mal eben ist halt nicht, ne? Wenn man dann auch noch nicht, und dann kommen wir in diesen Konflikt, habe ich die Leute, habe ich die Ressourcen, also und deswegen ist es wirklich, glaube ich, auch wichtig, dass wir auch so ein Thema wie heute ansprechen, auch in den letzten Podcast, den ich gehört habe, Be I or Die, da war der Dr. Carsten Bange drin, wurde das auch nochmal, das finde ich gut, ich finde das wirklich gut, dass jeder das jetzt aufschnappt und da wirklich nochmal sensibilisiert. Also wir werden da sicherlich auch nochmal mit dem Thomas Balkamp auch nochmal ein, zwei Folgen machen in dem Bereich. Und ich finde das einfach sehr, sehr wichtig und finde es auch klasse, dass wir jetzt da nochmal kurz drüber sprechen können, weil du ja auch in dem Bereich sehr tief auch drin bist. Kannst du denn vielleicht zum Abschluss hier mal so ein, zwei Tipps mitgeben, wie Unternehmen jetzt in dem Bereich vorgehen sollten? Außer jetzt mit dir vielleicht auf sich zu vernetzen, dann haben wir dich ja da.
Offensichtlich.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Was das Thema immer vereinfacht, ist diese sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Es ist so, wenn du dir dieses ESG-Reporting anschaust, das ist wie wenn du das erste Mal die IFRS-Berichtslinien durchschaust. Das erschlägt dich. Das sind dann, da gibt es Unterschiede, da gibt es schon 50 Standards gefühlt, nach denen du berichten kannst und teilweise musst. Und dann gibt es da drin 500 Datenarten, Typen und Punkte, die du irgendwie beachten musst. Und die sogenannte Wesentlichkeitsanalyse sagt eben, du berichtest in erster Linie die Kennzahlen, die auf dich einen wesentlichen Einfluss haben und die wesentlichen Einfluss auf deine Kundinnen, Kunden und Zulieferer haben. Und dann reduziert sich das von 500 Kennzahlen auf erstmal 8, 9. Und das ist ja
überschaubar,
das ist handelbar.
Genau.
Ja. Genau. Und dann hast du einen Startpunkt, mit dem du anfangen kannst. Also wirklich mach diese Wesentlichkeitsanalyse. Da gibt's Leute, die euch dabei helfen. Oder ihr holt euch eine Expertin, Experten ins Haus. Aber macht diese Analyse und guckt, was sind die entscheidenden Kennzahlen für euch und euer Unternehmen? Und fangt mit denen an und bringt die wie einen Deckungsbeitrag, wie ein EBIT, wie einen Umsatz, wie einen Auftragsbestand, wie eine OEE in der Produktion, also Overall Equipment Efficiency, für die es nicht kennen, bringt die in eine Operationalisierung und steuert nach diesen Kennzahlen. Weil wie beim Gewinn, sag ich mal, wenn du jedes Jahr berichtest, das ist dein Gewinn und das wird immer weniger, dann werden Investoren oder Eigentümer irgendwann sagen, boah, warum wird denn das immer weniger? Ich würde gern mehr Gewinn machen. Und genauso ist es beim CO2-Fußabdruck. Wenn du den erstmal berichtest, ist es gut. Aber wenn der von Jahr zu Jahr schlimmer wird oder deine Frauenquote von Jahr zu Jahr weniger, ja, oder ähnliche Kennzahlen, dann werden Leute da ein Augenmerk drauf legen. Deswegen steuert nach diesen Kennzahlen, operationalisiert es, guckt, welche Maßnahmen könnt ihr ergreifen, um diese Kennzahlen zu verbessern. Und dann ist man schon in einem Doing mit diesen wenigen Kennzahlen. Und dann kann man das weiter ausbreiten und ausweiten.
Genau, ich würde noch zwei Punkte mitgeben, dann zu schauen, wie sieht die Expertise im eigenen Haus aus? Also kann man mit den Leuten arbeiten, die schon da sind? Kann man die in die Weiterbildung schicken? Das wäre vielleicht nochmal ein Thema. Oder brauche ich halt externe Ressourcen? Auch vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann natürlich auch auf die Infrastruktur zu schauen, habe ich schon geeignete Software-Systeme? Was gibt es da? Also ich bin der Meinung, also es ist meine Meinung nur, man muss jetzt kein ESG-System raussuchen, sondern auch ein gutes BI-System müsste eigentlich, also sollte in der Lage sein, solche Sachen abzudenken, kaufmännische Daten, technische Informationen, aber auch da mag natürlich sehr viel und da muss man natürlich auch sehr genau gucken.
Ja, da verweise ich jetzt mal auf das eine White Paper, was du rausgebracht hast neulich, das ist für mich eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Ja. Also es gibt ESG-Lösungen da draußen und ja, wenn ich eine gute BI- und Warehouse-Lösung im Einsatz habe, bin ich vermutlich schneller dabei, das zu erweitern, dieses Tool. Wenn ich jetzt da noch nicht bin, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn ich extreme Anforderungen habe, sage ich mal, dann ist es, kann es halt ratsam sein, was zu kaufen und das anzupassen. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, da würde ich einfach, lest euch mal das White Paper vom Sven durch, zu Make-or-Buy-Entscheidungen.
Nee, packen wir nochmal mit in die Shownotes, das kriegen wir hin. Ich denke, das sind auch, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die du auch genannt hast, wie man auch wirklich auch klein starten kann. Wo wir ganz am Anfang auch gesprochen haben, finde ich, hat man jetzt eine schöne Überleitung zu so einem wichtigen Thema und du hast dir dann wirklich nochmal interessante Impulse mitgegeben. Christian, zum Schluss, hast du denn noch irgendwas für unsere Hörer, was jetzt als nächstes bei dir an dem Podcast passiert? Gibt es da noch ein Highlight, was du da planst oder geht es jetzt erstmal voran, jede Woche eine Folge und ihr produziert fleißig?
Ich habe schon ein paar Ideen. Ich weiß nicht, wann diese Episode jetzt ausgestrahlt wird. Ich sag mal, zu meinem Geburtstag wird es noch ein Special geben. Da bin ich dann mal wahrscheinlich Gast in meinem eigenen Podcast, wenn es klappt. Ja, auch mal interessant.
Ich bin mal gespannt.
Ja, ansonsten, wie gesagt, einfach nochmal raus aus der Data-Bubble. Mal gucken, dass ich Leute reinkriege, die eben nicht originär im BI und Analytics sind. Und jetzt einfach wirklich den mal so zu operationalisieren, das, was ich ja auch gesagt habe mit den Nachhaltigkeitskennzahlen, den Podcast so zu operationalisieren, dass er in Fleisch und Blut übergeht, weil ehrlicherweise, ich habe jetzt noch eine einstellige Anzahl an Episoden, da ist noch viel Lernkurve dabei. Und wenn ich mal wie du oder wie ihr ein Jahr dabei bin, dann ist es wahrscheinlich leichter, ein Highlight einzuflechten. Im Moment ist noch jede Episode für mich ein Highlight.
Ja, also das kriegt ihr hin, das war ja bei uns auch immer, ne? Und dann überleg mal, also wir haben tatsächlich einen Redaktionsplan entwickelt, wo wir uns Themen also raussuchen, die, wo wir auch wissen, da gibt es eine gewisse Nachfrage oder da interessieren sich auch die Leute. Impulsgeber sind natürlich auch die Social Media. Man greift ja auch Themen manchmal raus, die da entstehen. Also da hat man genug und dann entsteht das. Also wie gesagt, Zusammenarbeit habt ihr ja auch jemanden, der euch da unterstützt und da muss einfach eine Routine dann einfach eingebaut werden. Ja. Aber ich glaube, das kriegt, also ich, wie gesagt, ich finde die Folgen, die ja, also wenn ich unsere, da, die ersten höre, der Michael hat da letztens noch mal reingehört und sagt, aber finde ich das schon ziemlich professionell, wie ihr da gestartet habt. Das finde ich schon cool, ne? Also es macht echt Spaß, da reinzuhören und ich glaube, das Ding wird wirklich sehr erfolgreich werden. Das macht ja auch Spaß, ne? Durch die unterschiedlichen Gäste, die ihr da auch immer drin habt.
Dankeschön. Ja, das war auch, ich sag mal, ich hatte den Podcast lange geplant und es war auch echt so, ich sag's mal wieder, eine F-Up-Story nach der anderen, bis ich dann bei dem Modus gelandet bin, wie er jetzt läuft. Also ich habe selber versucht, Sachen aufzunehmen, selber ein bisschen zu bearbeiten, zu schneiden und dann habe ich festgestellt, nee, das Mikro, das ist nichts. Und habe mir oft gefragt, so, und das ist vielleicht auch so das, was manchmal im BI fehlt, würde ich meinen eigenen Podcast anhören? Also ist die Qualität so, dass ich es selber anhören würde? Wenn die Antwort nein ist, dann sollten wir sich vielleicht nochmal Gedanken machen.
Ja, also es wird eh passieren, dass dann auch von deinem Netzwerk dann auch das Feedback kommt. Also die sagen schon was sie gut und nicht schlecht finden. Also das kriegen wir dann halt auch mit. Und das ist gut. Also bei uns gab es dann auch mal so die Rückmeldung, wir sollen mehr Praxisbeispiele, das ist ein bisschen zu theoretisch. Und jetzt versuchen wir das auch mehr einzubauen auf einer höheren Ebene. Würde aber bedeuten, dass wir vielleicht dann die IT- oder BI-Kollegen etwas langweilen. Aber wir müssen halt alle Parteien berücksichtigen. Und wir wollen halt auch, wie du auch, Entscheider ansprechen, die starten wollen, die das umsetzen wollen. Also wenn man den reinen Techniker-Podcast haben möchte, dann muss man halt einen anderen Weg wählen. Da gibt es ja auch noch welche. Also von daher, es gibt ein genügend Portfolio an Podcast, wo man auch reinhören kann. Deswegen, man wird da seinen Weg finden und das ist ja bei euch genauso. Und dann kann sich jeder auch entsprechend bedienen. Ne? Also wir verweisen in den Shownotes erstmal auf deinen Podcast, den finde ich sicherlich Apple, Spotify, sonst noch weitere Kanäle?
Bei Deezer und bei Google bin ich noch.
Okay.
Also Deezer auf vielfachen Wunsch einer Einzelperson. Ja, wie du sagst, das finde ich auch schön, einfach zu sagen, okay, es gibt Feedback, das lässt man dann einfließen, weil es eben aus der Zielgruppe kommt, aber es gibt auch Feedback, wo ich sage, okay, nein, werde ich nicht machen. Und zum Beispiel ich hatte jetzt ein Feedback, wo ich sage, okay, ja, da muss man ran, da war das Feedback, okay, die Lautstärke von mir und dem Gast war sehr unterschiedlich. Und das war so, wo ich sage, klar, das ist ein technisches Feedback, das kann ich einpegeln, das kriegt man hin. Aber so Sachen, wie du sagst, mehr Praxisbeispiele finde ich bei mir jetzt gut. Aber in einem Techie-Podcast, wo du wirklich sagst, das ist eine technische Zielgruppe, mach's dann einfach nicht. Das ist immer noch, es ist dein Podcast, es ist mein Podcast und am Ende des Tages bin ich verantwortlich und nicht jemand anders.
Genau, also es, man muss ja noch für sich selber da auch stehen. Ne? Also wie gesagt, ich haue ja auch manchmal Folgen für, also Solo-Folgen, dann bin ich unterwegs, mir fällt was ein, hat eigentlich direkt mit der Technik oder mit BI dann, sondern eigentlich zwischenmenschlich, was uns so auffällt, warum es auch bei dem Projekt manchmal vielleicht nicht so gut klappt, was wir am Anfang auch besprochen haben, das sind Fachbereiche. Ja. Und die, das sind gerade spontane Ideen, die mir dann einfallen oder die wir selber erlebt haben oder mitgehört haben. Und dann wird dann einfach mal eine Folge drüber gemacht. Ob das jetzt jedem gefällt, sei dahingestellt. Aber wir sprechen halt auch mal Themen an, die unangenehm sind. Und das gehört halt auch damit rein, ne? Dass da so ein bisschen die eigene Persönlichkeit dann auch mal eine Rolle spielt. Weil dahinter steckt halt auch der Mensch. Also und man lernt ja auch die Leute. Und das kann ich dir auch nochmal mitgeben. Das ist jetzt auch ein bisschen befremdlich, weil dann kommen Leute auf dich zu, die kennen dich ja schon besser und man weiß gar nicht, was das für eine Person ist. Gab es jetzt auch schon. Wir haben Bewerber darüber gekriegt. Natürlich kommen jetzt auch entsprechende Leads darüber. Und das ist schon erschreckend, wenn die dann schon mehr... Nee, braucht nicht mehr erklären. Wir wissen ja, wer ihr seid. Okay, alles klar, wir halten uns mal geschlossen.
Da warte ich noch drauf, ich bin gespannt. Aber ja, wie du sagst, das ist eine Persönlichkeit, die dahinter steht und das ist deine Show. Und ich sage ja auch, man muss auch mal über unangenehme Themen reden. Weil gerade die sind ja interessant oder interessant aufzulösen. Wenn du sagst, du hattest da wirklich mal einen konkreten Konflikt, wie hast du das aufgelöst? Weil ich sage immer, so einmal auf die Herdplatte fassen reicht und eigentlich wäre es cool, wenn ich auf die Herdplatte fasse und sage, ey Sven, das Ding ist heiß, lass es. Ja. Ja, gut, andere Story, glaube ich, ist ein anderes Genre an Podcast, aber ja.
Nee, von daher, das passt alles. Also Christian, also ich wünsche dir erstmal viel Erfolg und was ja viele, also was einige einfach nicht wissen, da steckt Arbeit hinter. Also hört da rein, konsumiert das und honoriert das Ganze, gibt da auch mal ein paar Sterne, weil da steckt einfach Arbeit drin, sich zu überlegen und das macht man aus Herzblut, das höre ich bei dir ja auch raus und dann drücke ich die Daumen und hab einfach Spaß und tolle Interviewgäste. Wir verlinken dich komplett mit allem Zip und Zap. Und dann hören wir uns bestimmt nochmal irgendwann in den nächsten Monaten, bestimmt zu einer zweiten Folge. Bin mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, dir alles Gute.
Dann vielleicht auch unter anderem Label, dass du mal bei mir zu Gast bist. Also hier schon mal die Gegeneinladung.
Ja, sehr gerne.
Dann sage ich noch, ich glaube, bei dir darf ich das sagen, thanks for having me. Also Dankeschön für die Einladung und den Support. Und ja, auf unsere, sage ich mal, gemeinsame Mission, mehr Data-Driven. Angefangen bei der unangenehmen Hausaufgabe, Fußarbeit bis hin zu den coolen Entscheidungen, die dann getroffen werden.
Schön zusammengefasst. Also nochmal danke, Christian. Habt eine gute Woche. Bis bald.
Dankeschön. Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.